Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Unser Thema heute, unsere MFAs. Wie kann man ihre Potenziale entfalten und dabei noch die Praxisabläufe optimieren? Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und ich bin Christian Köhler, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Hallo Christian.
Hallo Christian.
Sag mal, der Titel ist ein bisschen sperrig. Unsere MFAs, wie kann man ihre Potenziale entfalten und dabei noch die Praxisabläufe optimieren? Wo hast du den her?
Ja, mir ging es ja so ein bisschen darum, dass wir uns mal in einer Folge den MFAs widmen und eben in dem Titel irgendwie so ein bisschen schmissig zusammenfassen, worum es da geben könnte. Also medizinische Fachangestellte, der emotionale Wert für die Praxen und wie kann man den Potenzial erkennen und auch fördern. Und dann habe ich das bei ChatGPT einfach ein bisschen reingehauen.
Ja,
und da
Inhalte waren wir uns schon, haben wir schon beide dieselbe Richtung gehabt, aber was hatten ChatGPT bei dir ausgespuckt?
Also zum Beispiel ein Podcast-Titel war Unverzichtbare Stützen der Medizin, die unsichtbaren Helden, medizinische Fachangestellte in Arztpraxen.
Sehr heroisch.
Ja. Herzschlag der Praxis, die Kraft der medizinischen Fachangestellten in der Gesundheitsversorgung.
Ach, romantisch.
Ja, ja. Heben des medizinischen Potenzials, die unverzichtbare Rolle der MFAs in Arztpraxen.
Sehr, sehr managermäßig.
Ja, oder sehr schmissig fand ich auch vom Potenzial zur Power, die motivierten Helden der Praxen. MFAs entfesseln ihre Stärke.
Das ist ja ein Heldenepos.
Also da gibt es schon, kann man sich schon ganz lustige Sachen rausholen aus dem Ding. Haben wir auch mal zwei Folgen sogar drüber gemacht, über ChatGPT.
Haben wir schon zwei Folgen drüber gemacht. Genau. Ich wusste aber nicht, dass du es echt damit wieder probiert hast.
Genau, wir wollten uns ja darüber unterhalten. Wir haben einen Fachkräftemangel und das gefährdet unsere Praxen. In der letzten Folge haben wir über Praxen vor dem Kollaps gesprochen und das ist ja ein Teilaspekt gewesen. Dabei brauchen wir ja die MFAs, um die Sicherstellung zu gewährleisten. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wenn wir weniger MFAs in den Praxen letztlich haben, wie können wir die Praxis trotzdem mit weniger MFAs effizient betreiben und wie können wir die MFAs dann auch an unsere Praxen wirklich aktiv binden, dass die nicht abwandern in den dritten Gesundheitsmarkt, an Kliniken oder an MVZs. Denn witzigerweise ist es ja immer noch der beliebteste Ausbildungsberuf bei jungen Frauen.
Ja gut, der ist sehr menschennah, das ist ein hoher Versorgungsgrad, man ist wirklich dicht dran, kümmert sich um Patienten, das hat schon eine hohe Attraktivität, ist auch sehr invasiv, also man kann Blut abnehmen, man hilft bei Operationen, man assistiert bei diversen medizinischen Leistungen, das ist also schon auch ein sehr attraktiver Beruf, aber es ist tatsächlich so, dass die Demografie dazu führt, dass wir einen Nachbesetzungsbedarf haben, der eventuell in Zukunft auch nicht mehr in vollem Umfang gestillt werden kann. Und da müssen wir natürlich in unseren Praxen mit den vorhandenen Arbeitskräften sorgsam umgehen und eben vor allen Dingen verhindern, dass sie an die Krankenkassen oder an die Krankenhäuser abwandern. Denn damit ist tatsächlich am Ende niemandem geholfen, wenn Praxen ihr Angebot massiv einschränken müssen, weil eben nicht mehr Personal da ist, um Blut abzunehmen, um EKG zu machen, um bei Operationen zu assistieren. Oder einfach nur an der Anmeldung zu sitzen.
Genau, ja. Kleiner Fun-Fact, früher hieß das ja mal Arzthelferin, der Beruf.
Oh ja, ganz, ganz früher. Ja. Wie alt ist denn, wie lange ist denn das her? Hast du das recherchiert?
Ja, Arzthelferin stammt aus dem Jahr 1968 und im Jahr 2006 wurde dieser Begriff im Rahmen einer Ausbildungsreform dann ersetzt. Und seither ist die offizielle Bezeichnung medizinische Fachangestellte.
Oder Angestellter.
Oder Angestellter, genau. Das Problem ist ja, wir haben tatsächlich weniger Personal. Die Kostensteigerungen in den letzten Jahren werden in den Honorarverhandlungen, wenn überhaupt, erst mit einer gewissen Latenz berücksichtigt. Die Gehälter sind dort stark angestiegen. Es wird für die Praxen schwieriger, auch attraktive Gehälter oft zu zahlen. Das heißt, da brauchen wir so ein bisschen andere Mittel und Wege, um unseren MFAs aufzuzeigen, was das Arbeiten bei uns in den Praxen eben bedeuten kann und wie wertvoll das sein kann.
Ja, das sind ganz viele Maßnahmen. Ich will jetzt gar nicht, wir haben nicht genug Zeit, um alle Punkte einzeln abzuarbeiten. Ich will sie mal so ein bisschen aufzählen. Also wir haben natürlich einmal die praxisinternen Faktoren, die man beeinflussen kann. Dann haben wir die praxisexternen Faktoren. Über die internen reden wir gleich. Die externen sind relativ einfach. Das sind die Rahmenbedingungen im ambulanten Gesundheitssystem, durch die Politik gestellt werden. Also wenn zum Beispiel weniger Ärzte sich niederlassen, weil es unattraktiver wird, werden einzelne Praxen immer mehr überrannt. Das sehen wir jetzt schon im Beginn in ländlichen Regionen durchaus. Und dann kommen wir natürlich zu einem ganz wichtigen Teil, dass wenn wir MFAs weiter qualifizieren, wenn sie auch einen Ausbildungsbereich über ihre Ausbildung hinaus noch weitere Qualifikationen erreichen können, dann muss das natürlich auch entsprechend honoriert werden, dass eben die Praxis auf einmal höher qualifizierte Leistung anbieten kann.
Mhm. Wenn man dann sich überlegt, wie kann man MFAs entlasten im Alltag, wie kann man die Potenziale, die sie haben, entfalten und dadurch auch vor allen Dingen die Bindung zur Praxis erhöhen, gibt's so ein paar Lösungsansätze, über die wir gleich reden. Und damit kommen wir jetzt eigentlich zum ersten Punkt. Die Wertschätzung für das, was unsere MFAs machen. Die Wertschätzung ist der Hauptfaktor, der auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an die Praxen binden. Dazu gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen. Also den maßgeblichsten Einfluss auf die emotionale Bindung der Mitarbeitenden und auf die Arbeitszufriedenheit haben die direkten Vorgesetzten. Gibt es Studien?
Genau, das ist ja in der Regel der Fälle der Praxischef oder größere Praxen haben einen Praxismanager, der das übernimmt und der muss natürlich mit dem Personal eine gute Ebene finden, auf der man gemeinsam vernünftig agiert.
Es gab zum Beispiel eine Online-Befragung der Ruhr-Universität Bochum mit 3500 Teilnehmern, dass die Arbeitszufriedenheit stark zusammenhängt mit der Zufriedenheit mit dem Chef. Das heißt, das sollte sich jeder Praxisinhaber mit Personalführung auch wirklich auf die Fahnen schreiben und auch wirklich merken, dass man das im Hinterkopf hat, muss ich selbstkritisch sagen. Ich bin, glaube ich, selber ein Chef, der viel weniger lobt, als er das eigentlich könnte. Wir haben ein super Team und das muss man eigentlich viel häufiger auch wertschätzen.
Ja, es ist eine spannende Herausforderung, weil mit Loben versteht man ja auch eine freundschaftliche Nähe oftmals. Und das ist eben etwas, was man als Chef wiederum nicht tun sollte, dass man so versucht, eine freundschaftliche Beziehung zu seinem Personal aufzubauen. Das ist ein Unterschied. Man muss nicht Best Buddy sein von seinem Personal, sondern man muss der Chef sein mit ein bisschen Abstand, muss aber die Arbeit, die gemacht wird, anerkennen, wertschätzen, loben. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der damit reinkommt. Also nicht auf eine Ebene stellen, schon auf Abstand gehen, aber die Arbeit wertschätzen und loben.
Es gibt so einen Mitarbeiter-Engagement-Index, der mal erstellt wurde 2016 und die gesamte Mitarbeiter jetzt quer, nicht nur im medizinischen Bereich, sondern generell so einordnet, herausgefunden hat, dass ungefähr 15% der Mitarbeitenden, der Arbeitnehmer eigentlich keine emotionale Bindung zu ihrer Arbeitsstelle haben.
Okay, das ist ganz schön hoch.
Ja.
Wäre ja jeder zehnte Mitarbeiter.
Ja, also wie gesagt, ist gemittelt jetzt. Das sind einfach Erhebungen hier. Das sind Mitarbeiter, die häufig so eher negative Einstellungen zur Arbeit und zum Arbeitgeber zeigen. Das sind, haben eine ja hohe Frustration und haben eigentlich so eine innere Kündigung schon vollzogen. Mhm. 70% der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben eine geringe emotionale Bindung und machen quasi Dienst nach Vorschrift. Die können durchaus produktiv sein, fühlen sich dem Arbeitgeber nicht unbedingt verpflichtet, haben jetzt nicht so viel Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber und würden den Arbeitgeber auch verlassen, wenn sich Besseres bietet. Das war 2016 die Erhebung. Ungefähr 15% sind wirklich, haben eine hohe emotionale Bindung zu ihrer Arbeitsstelle, sind loyal, setzen sich ein und arbeiten produktiv. Und auch je höher diese emotionale Verbundenheit ist, logisch, umso niedriger dann die Fluktuationsneigung. Ja.
Genau, aber das ist ja eine Auswertung über alle Arbeitnehmer. Das heißt mit anderen Worten, jeder Betrieb hat da eben einen Bereich von Mitarbeitern, die sehr loyal sind dem Betrieb, einen ungefähr gleich großen Anteil, die relativ schwankend sind, schon mit einer inneren Kündigung vollzogen haben und dann einen großen Teil, 70% der Mitarbeiter, die im Grunde genommen so dazwischen schweben. Mhm. Und die Kunst ist ja, diese 70% nicht zu den 15%, die eine innere Kündigung vollzogen haben, abgleiten zu lassen.
Genau, sondern die zu erreichen. Und dazu ist es wichtig, dass man sich fair gegenüber verhält, dass die emotionale Verbundenheit eben gesteigert wird, die Adäquatheit der aktuellen Stelle spielt da eine große Rolle und auch die Karrieremöglichkeiten. Also das sind nur so aus dieser Erhebung so einzelne Fakten. Wie kriegt man das dann jetzt umgesetzt? Also
das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen.
Genau. Ja. man kann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quasi charakterlich klassifizieren. Es gibt da Modelle. Eins zum Beispiel, das ist das DISG-Modell. Das D steht für dominant, das I für initiativ, das S für stetig und das G für gewissenhaft. Und da kann man quasi Mitarbeiter anhand von Charaktereigenschaften einem dieser vier Gruppen, teils auch überlappend, zuordnen, um dann daraus eben abzuleiten, wie man mit diesem Mitarbeiter oder mit dieser Mitarbeiterin umgeht.
Okay, dominant, initiativ, gewissenhaft, stetig, das beschreibt die Eigenschaft des jeweiligen Mitarbeiters, nicht des Chefs.
Genau, das ist das, was genau das beschreibt die Mitarbeiter. Das heißt, man kann zum Beispiel, fangen wir mit dominant an, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Also dominante Mitarbeiterinnen zeichnen sich durch ihre Ergebnisorientierung, durch ihren doch starken, ausgeprägten Willen aus, mögen Herausforderungen, haben auch eine gewisse Affinität zur Entscheidungshoheit, sprich, das sind Leitungskräfte letztlich oder angehende Leitungskräfte, die da entsprechend auch einen Ehrgeiz haben und ein gewisses Selbstbewusstsein, um auch Leitungsfunktionen zu übernehmen. Und das sind dann natürlich Mitarbeiterinnen, denen man dann Tätigkeiten übergeben kann, denen man immer mehr Verantwortung auch übergeben kann. Denn es gibt ja, kennen wir ja auch Mitarbeiterinnen, die man mit zu viel Verantwortung auch schnell überfordert.
Das Beta-Prinzip.
Genau, und um eben das rauszufinden, dafür ist auch dieses Modell da. Das heißt, dominanter Typ eben mag Herausforderungen, mag schnelle Ergebnisse, ist selbstbewusst und entscheidungsfreudig und das ist dann jemand, den man dann quasi in eine Leitungsfunktion hinein fördern kann oder denen man auch Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der Praxis geben kann. Sprechen wir gleich noch drüber, VERA, NEPA-Ausbildung, sowas. Ja.
Okay.
Der Initiative-Typ, das I, das sind Mitarbeiterinnen, die quasi optimistisch und aufgeschlossen sind, die sind so Teamplayer, die gerne mit anderen arbeiten, unterhaltsam sind, charmant sind gegenüber Menschen und Neuen, sehr aufgeschlossen sind. Das sind Mitarbeiterinnen, die sehr ideenreich und kommunikativ sind und die auch gerne neue Aufgaben annehmen, also quasi vor Ideen sprühen.
Und was brauchen die? Also die Dominanten brauchen eher so Fortbildungsmöglichkeiten und Unterstützung und die jetzt initiativ sind, erreiche ich die ähnlich oder gibt es da andere Vorschläge?
Ja, das sind Mitarbeiterinnen, mit denen kannst du gut neue Ideen vielleicht entwickeln und umsetzen. Also die brennen sehr schnell für neue Vorschläge und haben eben auch gute Ideen, wenn es darum geht, jetzt gewisse Praxisabläufe anders zu gestalten. Mhm. Man muss aber hier ein bisschen auch, ich sag mal, etwas genauer hinschauen, damit sich diese Mitarbeiterinnen auch auf diesen Teilbereich dann konzentrieren und das auch weiterführen. Ja, aber das sind auch Mitarbeiterinnen, die man sehr gut fördern kann und die man mit, ich sag mal, eintönigen Tätigkeiten vielleicht eher abschreckt.
Also wenn ich jetzt was Neues mache, was weiß ich, zum Beispiel ich führe in der Praxis neu DMP ein oder ich führe neu HZV ein, dann wären das Mitarbeiter, mit denen ich das aufbauen kann.
Mit denen
kann.
Du es machen kannst, ja. Ah, ja. Okay. Oder so vom Charaktertyp her jemand vielleicht für die Anmeldung. Mhm. Ja, mit Menschen arbeiten, ne? So auch andere mit ihrer Laune gut mitziehen. Das S ist der stetige Typ, das sind einfühlsame, kooperative, hilfsbereite, unterstützende Mitarbeiterinnen, die aber ein bisschen lieber im Hintergrund wirken, also so diese treuen Seelen.
Die gute Fee im Hintergrund.
Genau, die einfach gerne ihre Jobs machen, ihre Bereiche haben, in denen sie konfliktarm und sehr zuverlässig arbeiten. Mhm. Die man dann aber wieder schnell überfordern kann, wenn man sie zu stark fördern möchte.
Ja. Okay, das heißt, da muss man vorsichtig sein mit Fortbildungsangeboten.
Zum Beispiel, die stehen nicht so gern im Rampenlicht, die machen nicht so gern unbedingt neue Dinge, sondern sind eigentlich so in ihrem Tätigkeitsfeld sehr gut, aber Neuem eher etwas skeptisch gegenüberstehen.
Also die Initiative baut mir das DMP auf und die Stetige übernimmt das dann und führt das dann gewissenhaft weiter fort.
Genau, und dann, dann weiß man auch, dass das alles gut funktioniert.
Na gut, aber dann wechseln sich auch zum Beispiel die Rollen in der Praxis. Da muss man ja auch drauf achten, dass man mit der einen was aufbaut und der dann, wenn sie es aufgebaut hat, eventuell was Neues gibt. Und die andere, die nicht so gerne aufbaut, aber was Bestehendes übernimmt und weiterführt, dass man die dann entsprechend an dieser Position fördert.
Genau.
Das ist ganz schön anstrengend.
Aber es geht ja auch nur darum, dass wir jetzt Mitarbeiterinnen nicht überfordern und auch nicht unterfordern.
Okay.
Ja. Der letzte Typ ist der gewissenhafte Typ. Das G steht für gewissenhaft, für bedacht und korrekte Menschen, die sehr prozessorientiert sind. Die mögen Zahlen, Daten, Fakten.
Excel-Freaks.
Ja, genau. Sind sehr systematisch. Nein, das sind wirklich Menschen, die zum Beispiel im Qualitätsmanagement sich zum Beispiel gut wiederfinden könnten, weil sie Prozessabläufe definieren können.
Buchhaltung.
Genau, ja. Also die schätzen klare Regeln, klare Erwartungen. Und auch da wieder muss man darauf achten, dass man das, was sie leisten, was sie tun, anerkennt und ihre Genauigkeit würdigt. Und ihnen auch Raum gibt, um auch hier wieder Kreativität einzudenken. Denn das sind wiederum Menschen, die sehr gute analytische Fähigkeiten haben. Also um da auf dein DMP-Programm zurückzugehen, das ist quasi die Mitarbeiterin, die dann das ausgearbeitete Konzept sehr analytisch und kritisch bewertet und wo man ganz genau hinhören sollte, wenn sie Kritik positiv wie negativ zu einem neuen Ablauf äußert, weil das sind die, wo du sofort merkst, die wissen jetzt, wovon sie reden und haben eigentlich sich schon sehr viel Gedanken dazu gemacht.
Die entwickeln das weiter.
Ja. Das ist jetzt nur ein Modell, ja. Kann man sich drüber informieren. Das ist ganz spannend und interessant, weil man einfach dann ein bisschen in sein Team reinschauen kann und sich ein bisschen klarer strukturieren kann, wen aus seinem Team man eben fördern möchte, wen man mit einer Aufgabe betraut, wo man dann auch weiß, okay, damit ist er ausgelastet oder sie. Oder eben auch, wo man weiß, okay, hier ist jemand, der mit seinen guten analytischen Fähigkeiten da ist, wo man genauer hinhören sollte. Das ist schon spannend, ja. Und darüber hinaus sollten wir natürlich uns auch überlegen, wie man unsere MFAs auch weiter fördern kann. Und da gibt's ja mit Vera und NEPA auch ganz tolle Möglichkeiten, ne?
Ja, bevor wir zur Vera und NEPA kommen, würde ich gerne so vielleicht mal auf so Punkte eingehen, die du angesprochen hast, aber die ich jetzt hier nochmal ein bisschen vorheben möchte. Es gibt einmal die Möglichkeit, praxisinternen Status zu bekommen und weiterzuführen. Das wäre zum Beispiel DMP. Das kann man praxisintern machen, dass man selber als Arzt damit seinen MFAs die entsprechend schult, anleitet, dass die diese DMPs übernehmen. Der zweite Punkt ist, dass es ja noch Positionen gibt in der Praxis, die besetzt werden müssen. Qualitätsmanagement, Hygienemanagement. Auch da kann man entsprechende Weiterbildung machen und in der Praxis entsprechende Positionen besetzen. Und dann, um jetzt mal den präzisen und korrekten Typ zu nehmen, den gewissenhaften, dann gibt es natürlich noch die Buchhaltung, die Abrechnung, das Mahnwesen in einer Praxis. Das sind ja alles Bereiche, die eher praxisintern oder mit kleineren Fortbildungen erreicht werden können, Impfen und so weiter, wo bereits schon auf erster kleiner Ebene praxisintern und mit kleinen Fortbildungen schon erste Erfolge erreicht werden können. Und die MFAs, die da schon sich hervortun, mit denen kann man dann auch das, was du jetzt angesprochen hast, über diese nächsten größeren Ausbildungsbereiche, Vera oder NEPA zum Beispiel, reden.
Mhm. Wo du gerade so schön erzählen warst, Vera und NEPA. Was heißt das denn eigentlich? Magst du das unseren Hörerinnen und Hörern mal?
Ja, das ist relativ einfach. Die medizinische Fachangestellte kann sich weiterbilden und da ist ein Weiterbildungsgang, der Weiterbildungsgang zur Vera, die Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis. Das ist ein Modell, das vom Hausärzteverband, beziehungsweise jetzt neu heißt der ja Hausärztinnen und Hausärzteverband, entwickelt wurde. Und gleichwertiges Modell ist das NEPA-Modell, das Modell der nichtärztlichen Praxisassistenten, das von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung weiterentwickelt worden ist. Diese beiden Modelle sind relativ gleichwertig, die lassen sich auch leicht anerkennen, eins zum anderen, und das ist im Grunde genommen ein Ausbildungsprogramm, die nochmal aus einer Schule besteht, dauert ungefähr 2 Jahre. Die müssen verschiedene Module durchlaufen, müssen verschiedene Stationen durchlaufen und haben dann tatsächlich eine deutlich höherwertigere Ausbildung, was es ihnen zum Beispiel auch ermöglicht, in eine viel höhere Tarifgruppe reinzukommen, je nach Aufgabe, die sie dann in der Praxis übernehmen.
Das heißt, NEPAs zum Beispiel können dann Heim- und Hausbesuche deutlich eigenständiger übernehmen, Blutentnahmen durchführen.
Beide gleichwertig. Genau. Also Vera und NEPA können das gleich. Die Vera hat den Vorteil, dass im Hausarztprogramm durchaus noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten bestehen als über das kassenärztliche System. Aber das sind jetzt Nuancen, auf die man eingeht. Grundsätzlich sind das 2 gleichwertige Programme.
Also die Vera-Ausbildung erfordert 2 Jahre Berufserfahrung in einer Hausarztpraxis und besteht dann aus 8 Modulen. Das ist Case-Management, Präventionsmanagement, Gesundheitsmanagement, Technikmanagement, Praxismanagement, Besuchsmanagement, Notfallmanagement und Wundmanagement, also sehr viel Management.
Also wenn jetzt eine MFA die Ausbildung zur NEPA macht, kann sie einfach 1:1 als Vera anerkannt werden. Wenn sie die Vera-Ausbildung macht, muss sie nochmal einen 20-Stunden-Lehrgang machen. Das sind 2 Wochenenden und dann ist sie auch NEPA.
Delegationsfähige Leistungen können dann übernommen werden, was wir schon gesagt haben, Hausbesuche, Besuche in Alten- und Pflegeheimen, Laborkontrollen, Wunddokumentationen, Katheterwechsel, andere Messverfahren, unterstützende Maßnahmen der Diagnostik, so wird das genannt, also EKGs schreiben, Blutentnahmen selbstständig durchführen etc.
Ja, aber auch in der Sprechstunde akut. Also Sie können zum Beispiel bei den DMP-Untersuchungen mit dem Patienten die Ergebnisse besprechen. Ja, das ist, die können dann selber gucken, ob jetzt zum Beispiel der Zuckerwert in einem vernünftigen Range ist, der Langzeitzuckerwert. Und wenn da alles gut läuft und stabil läuft, der Patient keine Fragen hat, dann kann das auch die Vera oder NEPA mit dem Patienten besprechen. Und wenn da auffällige Werte sind, dann leitet sie den einzelnen Patienten an den Arzt weiter. Das Schöne ist, das passiert in der Praxis unter einem Dach, gemeinsame Fortbildungskriterien, und ermöglicht es tatsächlich der medizinischen Fachangestellten auch eine eigene Sprechstunde zu führen in der Praxis.
Und was natürlich auch ein Vorteil ist für uns Ärzte, die NEPAs oder Veras ausbilden, dass wir dafür extra budgetären Zusatzhonorar noch bekommen.
Genau, also da gibt es dann nochmal ein Zusatzhonorar, das macht das Ganze auch durchaus spannend. Und man kann so ungefähr sagen, nach 3 Jahren hat sich eigentlich die Ausbildung bezahlt. Also es macht auch Sinn, dass man als Praxischef diese Ausbildung seinen MFAs bezahlt. Und nach 3 Jahren hat man das in der Regel der Fälle eigentlich alles wieder reingeholt. Und was natürlich auch ganz toll ist, dass gerade die Veras über den Bundesverband, den Hausärztinnen und Hausärzteverband, die Möglichkeiten haben, dann auch nochmal sogar das Ganze zu studieren und akademisierte Veras zu werden. Mhm. Also auch hier wirklich in ganz hohe Ausbildungsstandards aufzusteigen.
Mhm. Es gibt sowieso die Möglichkeit, der MFA-Beruf bietet auch viele berufliche Weiterbildungen oder auch Studien, Gesundheitsmanagement zum Beispiel, Praxismanagement, Betriebswirt für Management im Gesundheitswesen. Das sind so berufliche Weiterbildungen, die dann mit einer MFA-Ausbildung auch abgeschlossen werden können. In den Bereich Public Health kann man gehen, Gesundheitsökonomie. Aber das wollen wir ja gar nicht alles erwähnen. Wir wollen ja, dass sie bei uns in den Praxen bleiben.
Ja, aber die können auch in die Computerfirmen gehen. Also auch da ist es was, Krankenkassen. Also das ist tatsächlich ein Ausbildungsberuf, der den jungen Damen, es sind ja überwiegend Damen, relativ wenig Herren, ziemlich viele Möglichkeiten bietet, in diesen Bereich Gesundheitsversorgung einzusteigen und das von der wirklichen Patientenbetreuung an der Patientenseite bis hin zu ganz patientenfern der Gesundheitsversorgung auf politischer oder Krankenkassenebene.
So eine weitere Möglichkeit zur Praxisoptimierung und auch zur Entlastung unserer MFAs kann ja auch sein, dass wir sie wirklich nur dort einsetzen, wo es wirklich um medizinische Tätigkeiten geht, ne? Weil wir haben ja super viel Dinge auch in der Praxis zu erledigen, die eigentlich auch von unqualifiziertem Personal erledigt werden könnten.
Ich würde hier nicht von unqualifizierten
also Personal nicht medizinisch reden, qualifiziert.
Sondern von nicht medizinischem genau. Personal reden. Das kann die Anmeldung sein, das kann das Telefon sein. Da gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten. Mhm. Für das nicht medizinische Personal muss natürlich immer die Möglichkeit geben, zum Beispiel gerade was die Notfallversorgung betrifft, möglichst schnell auf erfahrene MFAs rückgreifen zu können. Das muss dann schon gewährleistet sein, weil nicht medizinisches Personal eventuell an der Notaufnahme oder am Telefon einen Notfall nicht wirklich gut erkennen kann. Das ist ganz wichtig. Und dann zum anderen gibt es natürlich viele Punkte, Hygiene, den Reinigungsdienst einer Praxis auffüllen, die Lagerverwaltung. Also auch da kann man tatsächlich Kräfte einsetzen, die MFAs entlasten, sodass die MFAs sich nochmal mehr um das rein medizinische kümmern können.
Genau, und das MFAs finden es in der Regel sicherlich auch attraktiv, wenn sie weniger dieser nicht medizinischen Tätigkeiten zu tun haben.
Genau.
Dann gibt es natürlich auch noch ganz andere Entlastungsmöglichkeiten, die digitale Assistenzsysteme uns bieten, ne? Zum Beispiel die Online-Terminkalender.
Der neueste Hit sozusagen, ja, die digitalen Assistenzsysteme. Allen voran sind die Online-Terminkalender zu nennen. Da gibt es verschiedene Anbieter in Deutschland, die den Praxen das ermöglichen, entweder mit Integration in den praxiseigenen Terminkalender oder nicht. Da gibt es beides gleich gut. Also ich kenne beide Systeme und beides geht tatsächlich. Man muss sich halt ein bisschen umstellen. Für die Patienten hat das den Vorteil, dass sie halt eben 24/7 einen Termin in der Praxis buchen können und man als Praxisinhaber das ein Stück weit im Griff hat und dass das Telefon deutlich entlastet.
Mhm, genau, das ist das nächste Stichwort Telefon. Das ist jetzt auch so ein bisschen der zweite heiße Scheiß in den Praxen. Das sind so digitale Telefonassistenzsysteme auf KI basiert, die quasi ja Telefonanlagendarstellung mit oder ohne Anbindung an das PVS, wo beliebig viele Telefonate angenommen werden können und dann Patienten durch so eine Art Leitsystem durchgeführt werden und so natürlich das Telefon an der Anmeldung deutlich entlastet ist, weil das ist sicherlich einer der Hauptbelastungspunkte unserer MFAs, ne?
Ja, wobei, da höre ich ja von vielen Kollegen, die damit liebäugeln, sehr unterschiedliche Positionen. Also in manchen Praxen scheint das sehr, sehr gut zu funktionieren. Mhm. Die Patienten sind sehr glücklich mit so einem digitalen Telefonassistenten. Und es gibt andere Praxen, die sagen, dass die Patienten dermaßen damit gefremdelt haben, dass sie es wieder abgeschafft haben. Da ist sicherlich auch ein Mitwachsen der Bevölkerung notwendig. Aber die Telefonsysteme sind tatsächlich ein ganz spannender Punkt, hier zu einer Entlastung im Praxisalltag zu führen und das Ganze ein bisschen besser zu strukturieren.
Ja, schön wäre an dieser Stelle für alle, die diesen Podcast vielleicht hören und selber gute Ideen haben im Bereich der Digitalisierung, da digitale Assistenzsysteme für die Arztpraxen, da sind in der Regel wir, sprich die Kollegen, hoch aufgeschlossen. Ich könnte mir vieles auch in unserem PVS schon wünschen, was unseren MFAs die Praxisarbeit deutlich erleichtert. Auch viele Tools zur Triage, bei der Terminierung, bei der Patientenadministration sind sicherlich sehr vielversprechend. Und da freuen wir uns, wenn da auch mehr auf den Markt kommt, was uns als Praxis entlastet.
Ja, da gibt's schon einige Systeme, muss ich ganz ehrlich sagen, aber diese Systeme sind im Moment unglaublich teuer, sind in der Regel der Fälle kaum zu finanzieren für normale Praxen. Und ganz wichtiger Punkt, der häufig vergessen wird, ist das Backoffice. Also was ist mit Qualitätsmanagement, ja. Hygienemanagement? Auch da gibt es durchaus Tools, die Praxen deutlich entlasten, nicht so viel in die Schreibarbeit und Dokumentation zu investieren, sondern mehr Zeit wirklich beim Patienten zu haben und eben gewisse Dokumentationsschritte automatisch erfüllen zu lassen.
Also wir haben jetzt, glaube ich, gehört, es gibt viele Möglichkeiten, unsere MFAs zu fördern und sie zu entlasten. Es ist halt wichtig, dass wir Arbeitgeber, wenn wir diesen Gestaltungsspielraum haben, den Arbeitsplatz für unsere MFAs attraktiv gestalten. Das heißt, respektvoller Umgang, faires, wertschätzendes Verhalten in Konflikten, viel loben, viel Perspektiven aufzeichnen, Teamarbeit wirklich leben, Wertschätzung, angemessene Gehälter auch bezahlen, das müssen wir auch an dieser Stelle sagen. Auch ein Tipp meinerseits wäre, Personalgespräche wirklich zu institutionalisieren.
Ja, ganz wichtig.
Dass man sagt, einmal im Jahr, ja, setzen wir uns zusammen und reden darüber, was war positiv, was ist negativ, was läuft gut, was schlecht, wie möchten Sie sich weiterentwickeln und sind Anpassungen im Gehalt möglich, nötig, wie auch immer.
Da gibt's auch im Internet frei verfügbar jede Menge gute Vorlagen, wie man solche Gespräche führen kann und dass zum Beispiel man als Arbeitgeber auf der einen Seite und die Angestellten auf der anderen Seite so einen Bogen schon mal vorausfüllen können, damit man zum Beispiel solche Gespräche auch ein bisschen strukturiert abhalten kann.
Dann natürlich, was Bezahlung angeht, wir kommen wahrscheinlich nicht mehr drum rum, etwas übertariflich zu bezahlen. Man kann aber auch andere Anreize schaffen, auch finanzieller Art. Es gibt Bonussysteme, es gibt Fahrtkostenzuschüsse, man kann Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten zahlen, vermögenswirksame Leistungen bezahlen oder auch jetzt bis Ende 2024, glaube ich, die Inflationsausgleichszahlungen vornehmen.
Genau.
Ich glaube bis, weißt du es auswendig, 3.000 oder 4.500? 500 pro Mitarbeiter pro
3.000.
Ich
bin mir jetzt
aber
auch nicht ganz sicher. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe bei unserer Praxis, eine etwas größere Gemeinschaftspraxis, mittlerweile ein eigenes Büro, das sich tatsächlich um solche Feinheiten kümmert.
Ja, das kann man mit seinem Steuerberater sicherlich besprechen. Dann sollten wir schauen, dass wir unseren MFAs auch Fort- und Weiterbildungsangebote machen, damit sie sich auch beruflich weiterentwickeln können.
Das Fort- und Weiterbildungsangebot ist übrigens sehr spannend, nur mal so aus eigener Sicht. Wenn man einzelnen Mitarbeitern die Fortbildung ermöglicht, hat das durchaus auch positive Ausstrahlung auf andere Mitarbeiter. Selbst wenn sie es selber nicht wahrnehmen wollen, wertschätzen sie es, dass die Praxis oder der Arbeitgeber es grundsätzlich ermöglicht.
Ja, ja. Auch eine Form, einen Arbeitsplatz attraktiv zu gestalten, sind zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle. Also wir haben zum Beispiel bei uns in der Praxis auch eine 4-Tage-Woche für unsere MFAs. Das versuchen wir auch in Urlaubs- und Krankheitszeiten entsprechend so weiter zu gestalten. Und da arbeiten unsere MFAs auch immer aktiv an den Arbeitsplänen mit, damit das so auch weiter durchführbar ist.
Genau, also bei vier sind wir noch nicht, aber wir nähern uns den 4,5 und arbeiten tatsächlich auch an so einem 4-Tage-Modell.
Dann ist es wichtig, dass wir unsere MFAs vielleicht mehr tätigkeitsspezifisch einsetzen. Und sollten wir einen Mangel an Arbeitskräften haben, gegebenenfalls nicht medizinische Arbeitskräfte für diese medizinfernen, aber notwendigen Tätigkeiten einsetzen. Also was du gesagt hast, die Patientenadministration, die Patientenannahme, das Besetzen der Zimmer, die Reinigung und Hygiene, Formularbearbeitung etc., Material auffüllen und so weiter, Hygienemanagement, ja.
Genau.
Dann, was wir gesagt hatten, Assistenzsysteme einbinden. Da kann sich jeder mal überlegen und schlau machen, ob da für ihn was dabei ist oder sie.
Ja, wobei ich da immer empfehle, das ist zum Beispiel ein Schritt, den muss man tatsächlich als Praxis gemeinsam gehen. Und da hängt es so ein Stück weit ab, davon ab, wie digital affin die Mitarbeiter und der Praxisinhaber sind. Das ist sozusagen die Krönung des Ganzen.
Und dann natürlich das Allerwichtigste, emotionale Bindung. Ist der wichtigste Faktor für MFAs an unsere Praxen. Daher Wertschätzung, 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 viel loben.
Und damit kommen wir zum Ende unseres Podcasts.
Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Unser Thema heute war unsere MFAs. Wie kann man ihre Potenziale entfalten und dabei noch die Praxisabläufe optimieren?
Hinterlasst gerne einen Kommentar auf unserer Webseite Das Arztgespräch. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr sie auch teilt, wenn ihr sie positiv bewertet und wenn ihr natürlich unseren Podcast abonniert.
Und auf der Internetseite findet ihr auch die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.